Schön, dass ihr da sind in der Vergegenheit. Schön, dass ihr von zuhause am Zoom zuhört und euch Zeit genommen habt, heute Morgen zusammenzukommen, Gott anzubeten und unter sein Wort zu kommen. Wir haben vor kurzem, vor ein paar Tagen, Ufer gefeiert. Ufer ist generell der Feiertag, wo die Leute am wenigsten damit anfangen könnten. Wenn wir eine Umfrage machen würden, in der Bevölkerung, was Ufer bedeutet, könnte man wahrscheinlich nur ein grosses Fragezeichen über. Und wenn man es dann erklären würde, ja, könnte man mehr fragen, ja, um was geht es da ganz konkret genau. In Ufer geht es darum, dass Jesus zu Rechten von seinem Vater hingegangen ist. Er sitzt zu Rechten von seinem Vater. Aber ich glaube, Martin Luther hat sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass zu Rechten vom Vater zu sitzen, der selber allgegenwärtig ist, mehr bedeutet als einfach nur ein Ort, sondern es geht um eine Bedeutung. Der Apostel Johannes schreibt etwas dazu, von dieser Bedeutung im 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Für die, die schnell mitlesen, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1 und 2. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Der Apostel Johannes schrieb da: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus sitzt seit Ufer zu Rechten vom Vater. Was aber vor allem bedeutet, er ist unser Fürsprecher beim Vater. Wenn wir irgendwo in unserem Leben in Sünde fallen, dann ist er der Fürsprecher, der für uns eintritt. Er ist der, der dann darauf hinweist: Vater, ich bin Versöhnung für die Sünde. Und damit hat es schon ein bisschen angetönt, dass wir die Frage auf, ja, was hat es mit dieser Versöhnung auf sich? Was bedeutet das konkret? Das Wort Versöhnung, das da gebraucht wird, wird im Neuen Testament nur zweimal verwendet. Und zwar vom Johannes. Also es geht im Zentrum darum, wie der Johannes das Kreuz versteht, wie der Johannes unser Heil versteht. Und wenn wir dann ein bisschen anschauen, in der Bibel, wo kommt das Wort sonst noch vor, abgesehen vom Johannes, dann findet man es nur in einem Kontext. Wenn man die griechische Übersetzung vom Alten Testament anschaut, dann kommt das nur in einem Kontext vor. Und das ist der Kontext vom Versöhnungstag im Alten Testament. Und darum habe ich gedacht, es ist mal gut, wenn wir uns zuerst mal, bevor wir beim Johannes weiterfahren, anschauen, wo der Johannes der zentrale Begriff her hat, der für seine Lehre so wichtig ist, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat und was der Johannes eigentlich für das Verständnis vom Kreuz hat, was kann man aus dem ableiten. Weil es kommt wirklich nur in dem Kontext vor im Alten Testament. Und ich lese dazu aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16. Ein paar Vers vor. Drittes Buch Mose, Kapitel 16. Für die, die mitlesen wollen, es lohnt sich sicher zu mitlesen, weil das ist wahrscheinlich ein Text, wo man nicht allzu häufig eine biblische Predigt schon darüber gehört hat. Ich mag mich noch gut erinnern, mich hat mal eine Person angesprochen und hat gesagt: Los, ich habe mal angefangen, in der Bibel zu lesen und dann irgendwann bin ich stecken geblieben. Und ich habe gesagt, lass mich raten, du hast von vorne angefangen und bist im dritten Buch Mose stecken geblieben. Und dann hat die Person mich mit grossen Augen angeschaut und gefragt, ja, woher weißt du das? Ich habe gedacht, einfach gut geraten. Und damit mir in der Bibel nicht ganz stecken bleibt, müssen wir mal den zentralen Text anschauen. Es ist wirklich der zentrale Text von den fünf Büchern Mose. Weil das dritte Buch Mose ist Mitte von den fünf Büchern Mose, wo die Juden als Tora bezeichnet, wo wir Christen häufig als Pentateuch, als fünf Buch bezeichnet, ist Mitte. Und in diesem Buch, da redet Gott 35 Mal mit dem Mose. 35 Mal. Und zwar redet er 17 Mal mit dem Mose vor dem Abschnitt über den Versöhnungstag. Und er redet mit ihm 17 Mal nachher. Das heisst, bei dem Versöhnungstag, da handelt es sich um das Zentrum vom Gesetz von Gott. Um das Zentrum der Tora und die Mitte von dem, was Gott seinem Volk hat wollen sagen. Das ist der grosse Versöhnungstag, den die Juden auch als Yom Kippur bezeichnen. Und was hat es mit dem Versöhnungstag auf sich? Ich lese dazu aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16, die erste Hälfte vom Kapitel. Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor den Herrn traten, und sprach: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe hinter den Vorhang vor den Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Gnadenstuhl. Aaron soll hineingehen in das Heiligtum mit einem jungen Stier zum Sündopfer und einem Widder zum Brandopfer, und soll das heilige leinene Gewand anlegen, und leinene Beinkleider sollen seine Blöße bedecken. Und er soll sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Kopfbund umbinden. Denn das sind die heiligen Kleider. Er soll sein Leib mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen. Und er soll von der Gemeinde der Israeliten zwei Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und ein Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll einen jungen Stier, sein Sündopfer, darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe, und danach zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an den Eingang der Stiftshütte, und soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel. Und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber der Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, auf das über ihm Sühne vollzogen und er zu Azazel in die Wüste geschickt werde. Und Aaron soll den jungen Stier seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus entsühnen und soll ihn schlachten und soll eine Pfanne voll glühender Kohlen vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht. Und beide Hände soll voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks und es hinein hinter den Vorhang bringen und das Räucherwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenstuhl bedecke, der auf der Lade des Zeugnisses ist, damit er nicht sterbe. Und er soll etwas vom Blut des jungen Stiers nehmen und es mit seinem Finger gegen den Gnadenstuhl sprengen. Vor dem Gnadenstuhl aber soll er siebenmal mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Danach soll der Bock das Sündopfer des Volkes schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des jungen Stieres getan hat, und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenstuhl und vor den Gnadenstuhl und soll so das Heiligtum entzünden wegen den Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Betretungen, mit denen sie sich versündigt haben. So soll er tun, der Stiftshütte, die bei ihnen ist, inmitten in ihrer Unreinheit. So weiter mal. Es geht noch weiter. Und vielleicht ist es so gegangen, wie der Frau, die mir gesagt hat, ja, ich bin im dritten Buch Mose stecken geblieben. Um was geht's? Das ist jetzt schon nicht gerade der hübschste Text im Alten oder Neuen Testament, wo es gibt. Aber trotzdem ein bedeutender. Und trotzdem etwas, wo sich lohnt, genauer anzuschauen. Weil das ist für den Apostel Johannes der Bezugspunkt, wenn er den Kreuzestod von Jesus versteht. Und das ist die Mitte von dem, was die Juden als Tora bezeichnet. Es wird vom Hohepriester geredet. Es wird gesagt, einmal im Jahr, da gibt es einen Versöhnungstag. Und ich kann alle Frauen da beruhigen, also Versöhnung hat nichts mit Sohn zu tun. Also ich komme nicht zu kurz und es braucht auch keine Verdöchterung neben der Versöhnung für Frauen. Weil Versöhnung kommt nicht von Sohn, sondern Versöhnung kommt von Sühne. Und um dem genau geht es in diesem Text. Gott sagt da an Mose, was er soll machen mit dem Volk Israel. Und das sind mega detaillierte Anweisungen, was man da soll machen. Und die erste Frage, die sich mal das erste Mal stellt, ist ja, wieso sagt Gott das überhaupt und wieso ist ihm das so wichtig? Und wieso sind die Anweisungen so minutiös, so detailliert? Was hat es mit dem auf sich? Der Apostel Paulus, er sagt einmal im Galaterbrief Kapitel 4 und auch im Kapitel 3, das Gesetz ist unser Lehrmeister, unser Lehrer und wörtlich im Griechischen unser Pädagog auf Christus hin. Und was Pädagogen so häufig machen, ist, gerade wenn sie mit kleinen Kindern zusammen arbeiten, ist, man tut etwas bildlich darstellen und dann irgendwann verstehen das Kind. Kinder fangen an, einfach die Erwachsenen imitieren beim Spielen. Und es ist einfach im kleineren Rahmen. Also ich mag mich auch gut erinnern, als ich ein Kind war, ich habe immer wieder Auto gesammelt. Also kleine. Und ich hatte so eine Rennbahn, wenn man abgedrückt hat, dann ist das gefahren. Also manchmal ist es auch ab der Bahn gefahren. Und dann stellt sich die Frage, wieso macht man das als Kind? Weil es geht darum, dass man sich mit einer grösseren Realität vertraut macht, wo man später mal wichtig ist, damit man das versteht. Und wenn der Paulus sagt, das Gesetz ist unser Lehrer auf Christus hin, dann geht es genau um das. Was der Johannes auch sagt. Das Gesetz zeigt uns, welche Realität in Jesus Christus wird offenbar werden. Genauso wie Kind das erste Mal vielleicht Post spielen, kommt es bei ihnen irgendwann dazu, dass sie nicht mehr die Heimpost spielen, sondern selber auf die Post gehen. Dass man nicht mehr einfach nur mit kleinen Auto spielt, sondern irgendwann selber ein Auto fährt. Ich bin schon mal gefragt worden, ja, soll man all die Anweisungen da im Alten Testament, die wir jetzt hier vorgelesen haben, soll man die als Christ nicht überhaupt auch noch umsetzen? Weil immerhin sagt man ja, zumindest jetzt in der FG-Jägerin, die Bibel ist das Wort Gottes und das ändert sich nie. Also sollen wir das heute auch noch so genauso machen? Ich habe das Gemeindeprogramm mal angeschaut. Also es ist bis jetzt noch nie so durchgeführt worden. Und das hat durchaus seinen Grund. Nämlich genauso wie beim Kind. Das Kind spielt Post für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann ist es so, man geht auf Post und irgendwann findet man, also wenn ich auf die eigentliche Post gehe, dann muss ich nicht noch Post spielen. Weil ich habe die eigentliche Realität, die sich mir das erste Mal im Spiel und in der Darstellung erschlossen hat als Kind. Und das ist genau so mit dem. Jesus ist auf die Welt gekommen und er ist für unsere Sünden gestorben. Damit aber, wo er gekommen ist, die Leute überhaupt können verstehen, was er da macht, hat Gott ein 1500-jähriges Lehrprogramm gehabt, ein pädagogisches Konzept, damit die Leute verstehen, was macht Jesus an seinem Kreuz konkret. Und der Apostel Johannes und der Apostel Paulus und der Hebräerbrief, das ganze Neue Testament verweist immer auf das. Jesus, er ist unser Hohepriester. Es hat bis dahin einen Tempel in Jerusalem, das war völlig okay, das hat dem Willen von Gott entsprochen, aber die eigentliche Realität ist mit Jesus selber gekommen. Und der Hebräerbrief zum Beispiel sagt, Jesus, er ist unser Hohepriester, der ins Heiligtum gegangen ist und für uns Sühne erwirkt hat. Aber er war ja nie im Tempel. Und der Hebräerbrief weist darauf hin, es gibt letztlich eine größere Realität. Der Tempel, wo Gott die Juden angewiesen haben, dass sie ihm auf Erde bauen, ist letztlich nur ein Abbild von dem, was im Himmel steht. Das heisst, die eigentliche Realität vom Tempel von Gott, dort, wo Gott wohnt, ist im Himmel und nicht auf Erde. Sondern das ist nur ein Abbild, etwas, wo man nachgebaut hat als Menschen, zum ein Stück weit begreifen, wie es im Himmel aussieht. Damit es nicht so unverständlich für uns wird sein, wie es mal im Himmel wird sein. Und was mit dem Heilswerk von Jesus auf sich hat. Was wird das erste Mal gesagt von dem Hohepriester? Der Hohepriester, da wird das erste Mal gesagt, schau Hohepriester, Aaron und deine Nachkommen, ihr könnt nicht einfach ins Heiligtum rein. Schon gar nicht ins Allerheiligste. Weil in dem Allerheiligsten, da haben die wirklich keinen Zutritt. Und das ist so krass, was da gesagt wird, dass am Aaron gesagt wird, los, halt dich genau an das, was ich dir sage, damit du nicht stirbst. Das ist also eine lebensnotwendige Anweisung für den Aaron. Sicherheit am Arbeitsplatz gilt auch für den Hohepriester. Und wieso ist das so gefährlich? Das ist nicht irgendwie ein Elektrokabel, das nicht gesichert ist oder sonst etwas, sondern Gott selber hat Wohnung genommen in dem Heiligtum, in dem Allerheiligsten. Adam und Eva haben einfach so mit Gott Umgang gehabt. Und dann sind sie aus der Gegenwart von Gott vertrieben worden. Und die Menschheit hat keine Gemeinschaft mehr gehabt mit Gott. Und in dem Moment stellt sich ja schon die Frage, ja, wie kann ich denn mit Gott noch kommunizieren? Wie kann ich mit Gott noch eine Beziehung haben? Und Gott hat gesagt, wisst ihr was? Jetzt bauen wir ein Heiligtum und in diesem Heiligtum, da wird meine Herrlichkeit Wohnung nehmen. Die paar Quadratmeter vom Allerheiligsten, zuerst in der Stiftshütte und dann im Tempel von Jerusalem, sind die paar Quadratmeter gewesen, wo das Paradies wiederhergestellt war, wo Gott mit den Menschen verkehrt hat. Und Gott sagt aber am Hohepriester da ganz klar, schau, auch für dich gilt, du bist ein Mensch, der sündhaft ist. Du bist ein Mensch, der mit einer sündhaften Natur geboren worden ist, weil du vom Adam abstammst. Und du bist ein Mensch, der selber Gottes Gebot übertreten hat. Du kannst nicht einfach so zu mir kommen, sondern es gibt einen bestimmten Weg, wie du Zugang zu mir hast. Und es ist ganz interessant, er sagt jetzt dem Hohepriester nicht, du musst zuerst mal Geld an den Armen geben. Du musst zuerst mal genug meditieren oder sonst irgendetwas, sondern er sagt ihm einen konkreten Weg, wie kannst du dich am allerhöchsten Gott annähern. Und er sagt, der Weg darüber ist, dass es dir für deine Sünde stirbt. Das heisst, wenn irgendjemand das Alte Testament oder die Zehn Gebote so versteht, dass er sagt, Also das Ziel ist, dass ich möglichst mich an Gebot von Gott halte und durch das komme ich einen Zugang zu Gott über. Das sagt der zentrale Text von der Tora, vom Alten Testament, wenn du das denkst, dann lebst du völlig an den Tatsachen vorbei. Weil wirklich das Herzstück von der Tora, vom Alten Testament, von den 5 Büchern Mose, sind nicht die 10 Gebote. Es ist nicht eine Verheißung, tu das und es wird dir gut tun. Sondern es ist das, du kannst dich Gott annähern, aber nur, indem jemand sein Blut für dich vergisst. Und Gott hat damit, dass die Israeliten verstehen, dass 1500 Jahre mit ihr durchexerziert, du kannst dich nur Gott annähern, indem jemand sein Blut für dich vergisst. Zugegeben, die Ergebnisse von dem pädagogischen Programm waren nicht allzu gross, aber ein paar, wie der Apostel Johannes, haben es verstanden. Nämlich, der Priester, er soll für sich und für seine Familie opfern und er empfängt Vergebung durch das. Und er wird einfach so wieder rein von Gott. Weil das Alte Testament, im 3. Buch Mose, Kapitel 17, Gott ist ein paar Kapitel später, da sagt Gott, hey, es gibt keine Sündenvergebung ohne Blutvergießen. Darum macht Gott die ganzen komischen Sachen im Alten Testament. Darum schreibt Gott 1,5 Bücher in seinem Gesetz darüber, wie kann man sich Gott annähern. Und da gibt es ganz viele Vorschriften über Opfer. Und es steht, wo die meisten stecken bleiben, ja, was soll das? Und das, was es soll, ist ganz einfach, damit die Menschen begreifen, ich kann mich nicht durch meine eigenen Werke Gott annähern, sondern es braucht jemanden, der sein Blut vergüsst für meine Sünden. Das ist das eine, damit das Negative wegkommt. Und das zweite, der Priester soll weisse Kleider anlegen und so vor Gott kommen. Das ist die Frage, was bedeutet die weisse Kleider? Später in der Bibel wird uns das erklärt. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 19, Vers 10. Da heißt, die weißen Kleider, gemeint von Jesus, kommt dir als Brut über. Und das bedeutet Gerechtigkeit von den Heiligen. Das heißt, das, was sie von Jesus geschenkt bekommen, all das, was Jesus gemacht hat für uns in seinem Leben, all das wird uns zugerechnet, sodass all unsere Sünden auf Jesus gelegt wird und sodass alles, was Jesus an guten Taten in seinem Leben gemacht hat, uns zugerechnet wird. Der Martin Luther hat das mal den grossen Austausch genannt. Unsere Sünde geht auf Jesus. Und Jesus und seine Gerechtigkeit, das wird uns zuteil. Das heisst, die Kleider symbolisieren, ich bin gerecht vor Gott. Es ist ganz interessant, der Adam und Eva sind nackt erschaffen worden, wo Gott sie geschaffen hat. Ich kann euch aber beruhigen, im Himmel werdet ihr nicht nackt sein. Wieso? Weil man nicht so von Gott kommen, wie Gott uns erschaffen hat, sondern es wäre beim Adam letztlich darum gegangen, dass er Gott gefällt. Und weil er sündlos war, hat er das sogar ohne Tieropfer können, sich ihm annähern und ohne Blut vergießen. Das heisst, der Hohepriester hat 2 Aspekte. Erstens, dass er uns zeigt, du kannst wirklich nur dich Gott annähern, indem das du akzeptierst, dass zuerst das Tier und nachher Jesus für deine Sünden stirbt. Und zweitens, indem du dir von Gott Gerechtigkeit schenken lässt. Wir sind von Natur aus nicht so, wie es Gott gefällt. Und sogar, wo Gott uns geschaffen hat, da haben wir nicht die positive Gerechtigkeit gehabt, die wir hätten sollen haben von Gott. Natürlich, Adam und Eva hätten Gott können gehorsam sein und so die überkommen. Aber jetzt ist es so, dass wirklich beide Sachen letztlich durch Jesus kommen, unseren Hohepriester. Jesus gibt uns Vergebung und Jesus ist es, der uns zurückbringt zu Gott. Nämlich, dass er uns die Vergebung bringt auf der einen Seite und dass er nachher sagt, und jetzt hast du meine Gerechtigkeit. Wenn du denkst, ja, wie kann ich je vor Gott kommen, dann zeigt der Versöhnungstag das ganz klar. Unsere Sünden werden abgewaschen durch das Blut von Jesus. Und wenn du nachher wieder denkst, okay, aber meine Taten entsprechen wirklich nicht dem, was Gott eigentlich erwartet und was nötig ist in seiner Gegenwart, dann ist es so, dass man am Schluss muss sagen, ja, das stimmt. Und es wird auch immer so bleiben. Und es ist übrigens nicht nur bei dir so, es ist auch bei allen anderen so. Aber Jesus rechnet dir seine Gerechtigkeit zu als reines Geschenk. Und das ist es, um was im Versöhnungstag geht. Wenn ihr wieder mal in der Zukunft das dritte Buch Mose leset und euch fragt, was soll das mit diesen Schlachtopfern? Was soll das mit diesen Tieropfern? Was soll das mit diesen Brandopfern? Und wieso ist das 10-mal detaillierter als die 10 Gebote? Dann hat es den Grund einfach darin, dass Gott uns wahrscheinlich etwas möchte sagen. Wenn Gott 20 Kapitel im Alten Testament darauf verwendet, uns über Tieropfer zu instruieren und 2 Kapitel auf die 10 Gebote, dann hat es eine Bedeutung. Nämlich, dass Gott uns sagt, du musst nicht aus eigener Gerechtigkeit zu Gott kommen. Du musst dir deine Vergebung nicht verdienen. Die Gebote, die sind wichtig, die 10 Gebote. Aber sie sind 10-mal weniger wichtig, als dass du verstehst, du kommst zu Gott als reines Geschenk. Du kommst zu Gott aus reiner Vergebung. Du kommst zu Gott, weil letztlich da jemand sein Blut für dich vergossen hat, und du nichts mehr musst dazu tun, sondern du kannst es einfach annehmen. Weil der Hohepriester, der legt seine Hand am Schluss auf das Tier, zumindest auf eins von diesen Tieren, und legt alle Sünden der Israeliten auf das Tier. Und das eine Tier, das wir geopfert im Tempel. Jesus, er ist für unsere Sünden gestorben. Ja, Jesus nimmt unsere Schulden weg. Und das andere Tier, das wird fortgejagt. Weil wir Menschen haben eigentlich verdient, dass wir fortgejagt werden aus der Gegenwart von Gott, wie Adam und Eva, weil wir seine Gebote übertreten haben. Aber der, der statt unserer Stadt vertrieben worden ist und aus der Stadt getrieben worden ist, das ist Jesus. Jesus ist weggetrieben worden vom Volk Gottes, damit wir zum Volk Gottes gehören können. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit er unsere Strafe tragen kann. Und Jesus, er hat uns entsündet. Und durch das kommt Versöhnung. Versöhnung kommt durch das, dass letztlich jemand für uns Sühne erwirkt. Und zwar, ob wir ein Sohn sind oder eine Tochter sind, Versöhnung ist für uns alle da. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken wirklich für das, was da gesagt wird. Herr, manchmal sind wirklich für uns die Bilder, die im Alten Testament für Versöhnung gebraucht werden, zuerst einmal unverständlich. Unverständlich in dem, dass wir keinen Zugang mehr haben, in dem wir das nicht mehr praktizieren. dass wir so einen Versöhnungstag durchführen, dass wir Tiere schlachten, um zu dir zu kommen. Aber Herr, danke dafür, dass wir durch das letztlich verstehen können, dass es notwendig war, dass wir zu dir kommen. Dass es notwendig war, dass wir verstehen, dass du für unsere Sünden stirbst. Dass wir nicht selber mühen können oder sollen dir gefallen, sondern dass wir einfach Vergebung können empfangen, weil du für uns gestorben bist. Und dass wir einfach können deine Gerechtigkeit empfangen, weil du ein perfektes Leben gelebt hast, das wir alle nicht haben. Danke dafür, dass du das möglich gemacht hast und dass du letztlich der hohe Priester bist, der das alles erfüllt hat, was da im Alten Testament steht. Amen.